steht das Aus der pfälzischen Weinkönigin bevor und stirbt damit eine Tradition? Darum geht's heute in unserer Sonderfolge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Wer die erste Staffel Wissensdurst gehört hat, der kennt schon unsere Weinexpertin Janina Huber, die heute bei mir sitzt. Ihre Meinung interessiert uns ganz besonders. Und zwar nicht nur, weil sie unsere Gesprächspartnerin für den Podcast ist, sondern vor allem, weil sie vor etwa 10 Jahren pfälzische und auch deutsche Weinkönigin war und seither in der Weinbranche ganz unterschiedlich unterwegs ist, viele Menschen schon getroffen hat, viele Meinungen kennt. Und genau, ich freue mich, dass du da bist, Janina.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch ganz gespannt auf dieses andere Gespräch heute mal.
Ja, es wird ganz anders, denn eigentlich wollten wir über Staffel 2 unseres Wein-Podcasts sprechen, die übrigens im Herbst veröffentlicht wird.
Yay!
Juhu, wir freuen uns schon total. Aber um dieses Thema kamen wir nicht drum rum. Und zwar geht es darum, dass die Pfalzwein-Werbung entschieden hat, dass das Amt der pfälzischen Weinkönigin abgeschafft bzw. modernisiert werden soll. Und um dieses Thema kümmert sich meine Kollegin Vanessa Betz auch schon länger. Sie ist Redakteurin bei uns und kümmert sich unter anderem um Weinthemen und hat eben zu diesem Thema schon einige Artikel geschrieben. Und deswegen bin ich besonders froh, dass sie erstens hier ist und zweitens auch in der zweiten Staffel des Weinpodcasts dabei sein wird. Hallo Vanessa.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Magst du einmal kurz zusammenfassen, was die Pfalzweinwerbung eigentlich entschieden hat in wenigen Sätzen?
Genau, also eigentlich ist es sogar wirklich in wenigen Sätzen gesagt. Grundsätzlich war die Idee, das Amt zu modernisieren oder eben zu verändern. Und dazu gehört unter anderem, dass die pfälzische Weinkönigin umbenannt werden soll in Pfalzweinbotschafterin bzw. Pfalzweinbotschafter, weil nämlich ab diesem Jahr auch Männer zur Wahl zugelassen sind. Das ist die zweite Neuerung. Und drittens wurde in dem Zuge dann auch entschieden, die Krone abzuschaffen bzw. gegen Anstecknadeln auszutauschen.
Ja, genau. Und das erhitzt gerade so ein bisschen die Gemüter seit 2 Wochen schon.
Das kann man so sagen, ja.
Weil vor 2 Wochen hat die Pfalzwein das nämlich schon bekannt gegeben. Und seither gibt es Leserbriefe, es gibt die Kommentarspalten bei uns auf den verschiedenen sozialen Medien laufen voll. Es gibt sogar eine Petition inzwischen für den Erhalt des Amtes. Da haben inzwischen schon über 5000 Menschen unterschrieben. Wir nehmen auf am Donnerstag, 25.07. Und da haben eben schon über 5000 Leute dort unterschrieben. Und genau deswegen haben wir jetzt entschieden, diese Sonderfolge zu machen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Raum zu geben und die Argumente für und gegen die Modernisierung nochmal zu besprechen. Janina, sag mal, neuer Titel, keine Krone mehr, Mann als Kandidat. Du warst es ja selbst schon, also deutsche und pfälzische Weinkönigin, hattest verschiedene Kronen auf dem Kopf. Was sagst du denn jetzt zur Entscheidung? Ist es das Ende der Weinkönigin?
Ich denke, wichtig ist, das nicht als Ende zu lesen, sondern eben als Fortführung einer Tradition, unter anderem gewandt. Und man sieht jetzt an den ganzen Reaktionen natürlich, dass das Äußere, was eben ja Titel und Krone ist, für die Leute einfach emotional wohl extrem wichtig ist und dass sie deswegen nicht so richtig wahrnehmen können, dass ja auch Traditionen einfach verändert werden müssen, damit sie mit in die Moderne genommen werden können. Also ne, ist es das Ende? Es ist das Ende des Amtes, wie es bisher war. Das kann man durchaus sagen. Ja, also ein gewisses Ende ist da, aber in dem Ende steckt eben auch ein Weiterführen.
Ja, jetzt muss man an der Stelle sagen, hatten wir eigentlich vor, noch eine zweite Gesprächspartnerin dazu zu holen, die das kritischer sieht. Die musste jetzt leider kurzfristig wegen anderen Terminen absagen. Wir haben jetzt aber entschieden, aufgrund der Brisanz des Themas und der Aktualität, wir machen das jetzt trotzdem. Und ich übernehme so ein bisschen mal die kritischen Stimmen beziehungsweise habe mich da auch einfach bedient an den zahlreichen Leserbriefen, wie eben schon genannt. Und einer der größten Kritikpunkte ist eben, wie gesagt, dass eben nach und nach die Pfälzer Traditionen abgeschafft werden. Ja, was sagst du dazu?
Ja, ich kann das emotional schon total nachempfinden. Also ne, ich habe es selbst gemacht. Ich kenne die meisten Leute ja auch, die da jetzt mitdiskutieren und uns allen liegt das Ganze irgendwie am Herzen. Das merkt man ja total, was ich grundsätzlich erstmal schön finde, zu merken, wie viele Leute mit dem Herzen da dabei sind. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, an verschiedenen Punkten differenzieren. Zum einen darf man eben nicht Tradition mit Weinwerbung verwechseln. Na, es ist einfach so, dass die Weinkönigin, wie es sie bisher gab, an die Pfalzweinwerbung angeknüpft ist. Die Pfalzweinwerbung hat einen Auftrag, nämlich eben Absatzförderung für Pfälzer Wein. Und da ist die Frage, hilft denn eine Tradition, die wir emotional im Herzen tragen, da schließe ich mich mit ein, der Absatzförderung für Pfälzer Wein außerhalb der Pfalz. Das ist so ein bisschen schwierig, denn jemand in Hamburg, in Berlin oder, keine Ahnung, selbst schon in Bayern oder so, der fühlt ja diese Tradition nicht so wie wir. Das sind aber die Leute, die unseren Wein bitte kaufen und trinken sollen. Und da haben wir natürlich so ein bisschen ein Problem. Zum anderen darf man auch sagen, die Tradition gibt es ja noch. Ja? Wir haben ja noch ganz, ganz viele Ortshoheiten, die weiterhin hier lokal wirken können. Da, wo man die Krone kennt, wo alle sie lieben, muss sie ja gar nicht abgeschafft werden. Ja? Da darf sie ja weiter da sein. Und das war ja auch noch ein Zusatz, der von Pfalzwein jetzt so im Laufe der Diskussion kam, dass die Krone der pfälzischen Weinhoheiten auch weiterhin bei sehr traditionellen Terminen innerhalb der Pfalz durchaus eine Option ist. Also so dieses komplette Abschaffen nach außen ja, aber ich glaube, nach innen ist da so ein kleines Zugeständnis ja schon gemacht worden.
Also es geht quasi eher um die Außenwirkung und das, was trägt man nach außen, wie präsentiert man sich als pfälzischer Wein sozusagen nach außen.
Ja, ja, genau. Also das ist natürlich hart für alle, die jetzt innen hocken, ne, und sagen so, Mensch, aber das war doch immer schön, wenn dann eben die Weinkönigin kam und so. Und da kann man dann eben sagen, ja, da kommen auch weiter Hoheiten. Es hat nirgendwo jemand gesagt im Laufe dieser Debatte, dass auf Ortsebene es eben keine Weinhoheiten mehr geben soll, seien sie jetzt männlich oder weiblich, das ist dahingestellt. Allerdings nach außen sehe ich es tatsächlich so, auch aus meiner Erfahrung raus, wenn ich in Düsseldorf auf einer Messe stehe, ja, die ProWein, die weltgrößte Weinmesse, ist da das Beispiel. Dort wird nicht verstanden, warum da jetzt jemand mit einer Krone steht.
Genau, ich glaube, das ist ja auch so das die andere Seite, dass es eben heißt, man will eben die Kompetenz, die Fachkompetenz über Wein mehr in den Vordergrund stellen. Deswegen dann unter anderem die Idee, eben das auch umzubenennen, damit eben dieser Hoheitsfaktor da irgendwie außen vor ist. Jetzt sagen aber halt auch viele Pfalzweinbotschafterinnen, Botschafter, lässt sich nicht gut genug unterscheiden von den Kultur- und Weinbotschaftern, die es ja auch gibt.
Ja, das kann ich schon wirklich nachvollziehen, das Argument. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen sagen, dass die Gedanken, ob es irgendwie mal anders werden könnte mit den Weinhoheiten, das ja nicht erst seit diesem Jahr gibt, sondern da gab es schon länger Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und es war wirklich immer eine Sache mit diesem Titel. Ich muss auch sagen, dass ich selbst auch überrascht war, wie schnell man sich hier jetzt zu einem neuen Titel entschieden hat. Ja, so hat mich auch überrascht, diese Entscheidung. Und ich verstehe, dass alles, was so schnell geht, ja, so eine Revolution, halt schwieriger zu verstehen ist als so eine langsame Evolution. Ob jetzt der Titel 100% perfekt ist, ich glaube, das muss man auch learning by doing. Ja, also muss man einfach jetzt ein bisschen im Machen rausfinden. Die Verwechslung mit den Kultur- und Weinbotschaftern, ja, ich weiß, was da gemeint ist, aber auch da könnte man jetzt wieder sagen, die Kultur- und Weinbotschafter wirken in den Anbaugebieten. Das ist mal ein Thema. Das heißt, sie haben damit gar nicht so direkt das Konkurrenzfeld mit dem, was der Pfalzweinbotschafter, die Pfalzweinbotschafterin in Zukunft tun soll, nämlich Werbung außerhalb der Anbaugebiete. Das ist schon mal ein Unterschied. Und dann denke ich auch, wenn man da eine starke Marke schafft, indem man das auch optisch inszeniert und dann ganz fest sagt, das ist eben kein Weinbotschafter, sondern das ist der Pfalzweinbotschafter, die Pfalzweinbotschafterin, dass man diesen Titel auch aufbauen kann und eine Wertigkeit damit verknüpfen kann.
Ja, ich muss auch sagen, mich hat es auch ein bisschen überrascht. Also ich habe mich ja auch, bevor das jetzt entschieden wurde, schon länger umgehört und die Frage nach, ist das Amt noch zeitgemäß, und auch immer wieder gehört, dass eben diskutiert wird über Titel und braucht es noch die Krone und so weiter. Dass das jetzt alles auf einmal plötzlich kam, hat mich dann doch auch überrascht. Viele fühlen sich auch nicht so abgeholt. Deswegen auch die ganzen Stimmen der Politikerinnen und Politiker jetzt, die teilweise jetzt auch sagen, sie fühlen sich da übergangen. Kann man das nachvollziehen?
Ja, ich kann das total nachvollziehen, auf jeden Fall. Das war ein Prozess, der holprig lief. Also das möchte ich jetzt von einer halb externen Warte so sagen, dass da mit Sicherheit in der Kommunikation ein bisschen zu doll gehobelt wurde. Manchmal ist es vielleicht aber auch besser, ein Pflaster einfach schnell abzureißen. Ne? Also das kommt wirklich drauf an, wie die unterschiedlichen Akteure das sehen. Aber dass jetzt viele Leute sagen, boah ey, ging mir zu schnell, ich fühle mich nicht mit einbezogen, das verstehe ich. Das ist jetzt einfach so.
Als Grund dafür, dass das jetzt auch alles relativ schnell ging oder so radikal jetzt direkt Titel und Krone auch geändert oder abgeschafft wurden, wird jetzt oft auch genannt, dass ein Mann erstmals auch zur Wahl steht und dem könne man ja keine Krone auf den Kopf setzen. Es gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, wieso eigentlich nicht? Ja, warum keine Krone für einen Mann?
Ja, also erstmal, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt alles auf den Mann zu schieben. Es gab diese Diskussion rund um Krone und ist es gut schon vorher. Tatsächlich kann ich sagen, seit mindestens 2 oder 3 Jahren wird Pfalzwein intern ab und zu mal darüber gesprochen. Ich selbst hatte in meiner Amtszeit schon eine Diskussion mit dem Deutschen Weininstitut, ob man denn immer die Krone aufhaben muss. Also diese ganze Geschichte gibt es tatsächlich schon länger. Man hat sich aber so ein bisschen bequem dann auch zurückgezogen, weil man schon wusste, es ist ein super emotionales Thema. Und ich denke, es ist so, das war ein Fass, das war schon recht voll. Der Mann ist der Tropfen, der es jetzt ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat, weil eben dann doch viele Leute der Meinung sind, eine Krone auf einem Männerkopf, das passt nicht so richtig. Ich persönlich muss sagen, ein Stück weit muss man das auch der Person doch überlassen, die das macht. Ja, also es möchte nicht jeder, und jemanden dann dazu zu zwingen, er muss sie aufsetzen, der es nicht möchte, fände ich irgendwie schwierig. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, die aktuelle Krone ist ein Diadem. Und King Charles hat auch kein Diadem. Ne? Also Diadem ist halt ein weibliches Schmuckstück, was dann auf einem Männerkopf, ich habe es ausprobiert, als ich sie damals hatte, schon komisch aussieht. Das ist einfach so. Aber trotzdem war die Debatte schon vorher da, und der Mann hat es jetzt einfach nochmal so final ins Rollen gebracht. Und eben diese Idee, dass man ja auch was anderes machen könnte, Punkt Anstecknadeln, die gab es auch schon vorher und wurde jetzt etwas beschleunigt dadurch.
Du hast ja die Pfalzwein auch bei dem Prozess als externe Beraterin so ein bisschen beraten. Kannst du uns erklären, warum Nadeln, und können die so viel Aufmerksamkeit erzeugen wie so eine Krone?
Ja, genau. Ja, ich war da so ein bisschen im Hintergrund dabei bei den Gedanken, die ausgetauscht wurden. Und tatsächlich das mit der Anstecknadel oder dem Label-Pin oder wie man das auch immer dann taufen möchte, ist was, wo ich auch von Anfang an dabei war zu sagen, ja, okay, das ist eine interessante Alternative. Natürlich sagen jetzt viele, oh, das wird ja nicht gesehen, ne? Mit der Krone wirst du gesehen. Und das stimmt natürlich. Das stimmt total. Also irgendwo auf dem Weinfest, wenn du dann was am Revers einfach hast, dann wird das erstmal nicht wahrgenommen. Deswegen denke ich ja weiterhin, dass eben in diesem Setting innerhalb der Pfalz gerade dann die Kronen auch der Ortshoheiten da sein dürfen und gesehen werden. Also ne, dagegen geht ja niemand. Außerhalb wiederum, da kommt wieder diese Spaltung in Traditionspflege im Inneren, Vermarktungsauftrag im Äußeren, also außerhalb der Pfalz. Da ist es eben so, dass Anstecknadeln, übrigens, das muss ja keine Nadel sein, das kann mit einem Magnet sein, die Kleider gehen nicht kaputt.
Das ist wichtig, anscheinend.
Ne, da denke ich, dass so ein Ansteckmagnet einfach auch wieder ein Symbol ist, was gekannt ist. Man kennt das aus der Sommelier-Szene. Die haben auch immer so eine Traube irgendwie am Revers, wo man dann weiß, ah, okay, das ist jetzt der Sommelier. Das muss natürlich optisch so sein, dass das klar zuordnenbar ist, dass jetzt jemand ist, der sich mit der Pfalz gut auskennt. Wie das aussehen kann, das wissen wir ja noch nicht. Da muss irgendjemand sich noch Gedanken drüber machen. Kommt aber, bin ich mir sicher. Genau, und ich denke, dass dann sogar eher, eben weil man das kennt, dass Leute, die für eine Botschaft stehen, irgendwo am Revers sowas haben, eher eine bessere fachliche Aufmerksamkeit geschaffen kann, werden kann, als wenn eben die Krone auf dem Kopf ist, außerhalb der Pfalz. Ja, innerhalb verstehe ich dieses Argument absolut.
Ja, ich glaube, das ist halt super schwierig, weil es ist natürlich schon auch irgendwie Pfälzer Tradition, ne?
Ja,
deshalb, also das kann ich schon nachvollziehen. Und gerade dieses Thema Krone, das war so aus meiner Sicht das, was am meisten für Aufregung gesorgt hat. Und da kam halt ganz oft das Argument, dass eben ohne die Krone die Aufmerksamkeit so ein bisschen verloren geht. Und dass das Anstecknadeln in dem Maße nicht leisten können. Das finde ich, ist auch irgendwie logisch.
Meine Meinung?
Ja, die wollen wir.
Wollt ihr hören?
Was ist deine Meinung?
Genau, auch da muss man es natürlich wieder differenziert sehen. Und wenn ich zurückdenke an die Zeit, ja, damals zum Beispiel bei mir, Dürkheimerin, Wurstmarkteröffnung, in diesem Rahmen die Krone auf dem Kopf zu haben, das fand ich dann irgendwie schon auch schön. Das muss ich schon zugeben.
Ja, also ich glaube, was man in dieser Debatte da auch mit einbeziehen muss, wie schafft man es, die Fachkompetenz der Frauen oder bisher Frauen in den Vordergrund zu stellen oder einfach zu zeigen, dass die richtig Ahnung haben, weil die Kompetenz ist ja da.
Ja,
also
ja.
Wenn man mal so eine Wahl verfolgt hat, was man da alles können muss, Blindverkostung in 40 Sekunden, Fachfragen beantworten, auf Englisch teilweise und so. Also wer sich wirklich damit befasst, der weiß das, dass die Frauen da richtig Ahnung haben. Meiner Ansicht nach ist das allgemeine Bild aber halt nach wie vor bei vielen immer noch gewesen. Junge, hübsche Frau, also sieht gut aus, kann schön lächeln und winken, bei denen, die sich dann nicht näher mit befassen? Oder wie waren da deine Erfahrungen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an viele Gespräche, dann auch als deutsche Weinkönigin, wo du denkst, okay, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Ich bin durch diesen Wahlprozess durchgegangen, wo trotzdem dann noch die Frage kommt, warum hast du kein Dirndl an? Wie viel musstest du eigentlich trinken bei deiner Wahl? Im Ausland war wirklich frappierend häufig die Frage, ob das jetzt ein Junggesellenabschied ist, ja, Bachelorette Party, wurde ganz oft gefragt.
Wirklich?
Ja.
Oh,
das
ja.
Ist so. Na, also das wurde nicht verstanden in vielen Märkten, in denen ich da unterwegs war. Und ich empfand das oft als eher unangenehm. Also Beispiel, ich war in Kanada auf einer Weinmesse und dann haben die mir da einen Thron hingestellt. Damit ich mit den Leuten Fotos mache. Ich glaube, ich saß auf dem Thron eine Minute. Das darf das Deutsche Weininstitut jetzt nicht hören, weil der hat damals, glaube ich, hat echt Geld gekostet, das Ding zu organisieren. Und das ist ja auch irgendwie nett. Also man hat ja gedacht, man tut was Gutes. Im Endeffekt war aber dann für mich die 5 Tage, glaube ich, die ich dort auf dieser Messe war, mein Job. Ich stand hinter der Theke und habe Wein ausgeschenkt. Und da bin ich mit Leuten ins Gespräch gekommen und habe ihnen sagen können, Riesling gibt es auch in trocken oder so. Und nicht, während ich auf dem Thron saß. Weil da haben sie ein Selfie mit mir gemacht und sind wieder weggegangen. Deswegen, ja, wie sind wir da jetzt hingekommen?
Sag nochmal, Vanessa. Ja, genau. Also einfach zum Thema, was überhaupt hinter der Idee steckt, Titel und Krone und so eventuell zu verändern. Weil ja, die Frage eher ist, was will man erreichen? Nämlich die Fachkompetenz weiter in den Vordergrund zu stellen. Genau. Und warum kann man das nicht auch mit Titel und Krone? Also das war, glaube ich, schon auch so dieser Tenor, der so durchgeklungen ist bei den vielen Briefen und so, dass die Leute halt gesagt haben, ja, aber warum schließt das eine denn das andere aus?
Ja, stimmt, genau. Und wir haben ja jahrelang dafür gekämpft. Ich habe auch schon dafür gekämpft, dass es eben fachlich wahrgenommen wird. Aber du hast es selbst gesagt, du hast in diesem Jahr auch wieder einen Artikel geschrieben, ist es zukunftsfähig? Und wenn jedes Jahr durch die Presse gejagt werden muss, ja, es ist zukunftsfähig und ja, die Hoheiten kennen sich alle auch wirklich gut mit Wein aus. Wenn wir diese Botschaft seit jetzt über einem Jahrzehnt, also in meiner Zeit war es schon, es war vorher schon, immer wieder jedes Jahr rausbringen müssen, dann scheint sie wohl nicht in den Köpfen zu haften, oder? Weil sonst würden wir diese Frage doch gar nicht mehr stellen. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Und ich weiß, dass der Titel Botschafter wird ja kritisiert wegen den Kultur- und Weinbotschaftern, was ich absolut sehe. Man kann aber auch wieder sagen, nach außen ein Botschafter ist was, wo alle ungefähr wissen, was der macht. Ne? Ist also ein gelernter Begriff, der eben über die Grenzen der Weinbaugebiete hinaus gelernt ist. Jeder weiß, ein Botschafter, der steht für etwas, in dem Fall für unsere Marke Pfalz. Oder eben für den Pfälzer Wein. Und deswegen glaube ich sogar, dass die Leute das dann leichter verstehen. Und wie man das optisch darstellt, natürlich, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Aber jetzt gleich zu sagen, nee, geht gar nicht, ist, glaube ich, nicht zielführend. Man muss einfach überlegen, wie man es ausgestaltet.
Jetzt gab es aber ja auch von vielen Ortsweinhoheiten aus der Pfalz Kritik. Und da wurde unter anderem gesagt, mich spornt das quasi an, erstmal unterschätzt zu werden, wenn ich da mit meiner Krone stehe, um dann aber zu zeigen, hey, ich habe aber dieses Wissen und die Leute damit zu überzeugen.
Ich finde es erstmal gut, dass es da immer junge Frauen in dem Fall ja dann gibt, die bereit sind, ja, wirklich immer wieder dafür zu kämpfen. Und das ist das, was das Ganze auch in den letzten Jahren am Leben erhalten hat. Davon gehe ich mal stark aus. Und das war diese Transformation von innen. Und diese Aussage ist ja eigentlich erstmal bewundernswert, dass man sagt, Mensch, voll gut, dir ist einfach deine Heimat und dein Produkt Wein so wichtig, dass du dich dieser unbequemen Situation, das ist es ja ein Stück weit, auch aussetzt und eben gegen diese Vorurteile jedes Mal, wenn du auf einem Termin bist, mehr oder weniger ankämpfst. Also erstmal ist das total positiv und ich kann das auch nachvollziehen. Bei mir war das damals auch so, dass ich immer wieder gesagt habe, Mensch, ich kann aber was, ich kann aber was. Also das immer wieder betonen und so. Gleichzeitig darf man sich halt auch mal fragen, muss man denn einen Kampf kämpfen, den es vielleicht nicht mehr geben müsste, wenn man die Rahmenbedingung ändert? Zum einen haben wir gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die lassen sich nicht so leicht ändern. Ja, also der Blick auf Frauen, der Blick auf irgendwas mit Hoheit, der ist da. Und jetzt mal ohne Krone, auch der Blick auf Frauen allgemein, also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Es wird immer noch oft die Kompetenz von Frauen einfach in Frage gestellt, mal unabhängig davon, ob sie jetzt, in welcher Rolle sie jetzt sind, ob jetzt als Weinbotschafterin oder ja, wie auch immer. Das ist sowieso schon immer ein Kampf und ich weiß nicht, ob wir uns den Kampf nicht leichter machen können, indem wir eben die Rahmenbedingungen nochmal ändern und einen anderen Titel, weniger Hoheit und so haben, dass wir wenigstens das nicht mehr überwinden müssen. Also ich finde den Kampf sehr ehrenvoll, frage mich aber, warum man ihn immer wieder kämpfen muss, wenn man nicht durch andere Veränderungen da vielleicht schon ein bisschen vorbeugen kann. Einfach auf Ortsebene, wie gesagt, nochmal was ganz anderes. Denn das ist nicht das, was die Pfalzwehren jetzt mit ihrer Entscheidung wollte. Da wollte ja niemand die Ortsebene irgendwie antasten.
Kannst du da vielleicht persönlich über deinen Kampf dazu, zu dem Thema ernst genommen werden und beweisen, dass man was kann? Also hast du das auch dann so erlebt in deiner Amtszeit?
Ja. Also es gab natürlich schon auch Einsätze, wo du auf Leute getroffen bist, die von vornherein wussten, du kannst das und die dir dann noch die entsprechenden Aufgaben überlassen haben. Also eine der positivsten Erfahrungen in dieser Amtszeit war meine Reise nach Hongkong zum Beispiel. Da war ich 10 Tage mit einer Dame unterwegs, die macht Weinwerbung für das Deutsche Weininstitut in Hongkong und organisiert Veranstaltungen. Und die wusste schon, wer da kommt. Die wusste, die kann was. Und die hat mir Pressetermine organisiert. Ich saß dann vor 20 Journalisten und habe denen was über deutschen Wein erzählt. Das ist natürlich genial.
Mega cool, ja. Richtig cool.
Genau, wenn das so klappt, ist alles gut. Und trotzdem war auch bei denen immer so ein kleines folkloristisches Interesse noch da an der Krone. Aber es gab dort dann auch mal Termine, wo ich die Krone nicht aufgezogen habe, weil ich es ein bisschen unpassend fand, weil es halt wirklich fachliche Termine waren.
Verstehe ich auch.
aber sehr, 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 sehr viele Termine waren wirklich auch so, dass ich das Gefühl hatte, der Veranstalter weiß gar nicht genau, warum ich jetzt eigentlich da bin. Und ach so, ja, dann, nee, Sie müssen dann schon was sagen. Und ich so, ja, das ist quasi mein Auftrag, hier was zu sagen. Ja, bitte geben Sie mir das Mikrofon. Und dann musst du halt deine Chance nutzen, in der kurzen Redezeit, die dir eingeräumt wird, möglichst viel Botschaft reinzupacken. Dafür braucht es ein gewisses rhetorisches Geschick. Da ist auch dahingestellt, ob immer junge Leute Anfang 20 schon mit solchen Situationen so souverän umgehen können, muss man auch mal sagen. Und ich hatte einen Termin, das ist jetzt so, dann so das Negativding, der ist mir ganz stark im Gedächtnis geblieben. Da war ich in Paris in einem Haus der deutschen Botschaft, also eigentlich super hochwertig. Da war gerade eine Messe in Paris und der Landwirtschaftsminister war da. Und ich kam da schon an und es war so, okay, ja nee, also Weinkönigin, Landwirtschaftsminister, unterschiedliches Level. Nee, also sagen kannst du hier nichts. Ja, dann bist du ja aber gerade eine junge Frau, natürlich schick angezogen, weil so Palais und so weiter. Du sagst ja auch nicht, will ich jetzt aber, weil wir benehmen uns ja, wir sind ja Frauen. Das war noch vor MeToo, muss man dazu sagen. Also vor 10 Jahren war auch noch unsere gesellschaftliche Rolle ein bisschen anders. Also habe ich mich benommen und mich erstmal gefügt. Dann kam der Landwirtschaftsminister und dann war da eine Serviceleitung, mit der ich halt so zu tun hatte, die mir irgendwie so ein bisschen gesagt hat, was ich machen soll. Dann wollte ich Wein ausschenken, dann hieß es, nee, wir haben ja Personal zum Wein ausschenken und dann stand ich da und im Endeffekt hieß es dann, ja, Sie können sich ja mal jetzt um den Minister kümmern, bringen Sie dem doch mal einen Käseteller.
Oh Gott, und dann so soll das nicht sein, glaube ich.
Ja, genau,
das ist
aber,
nicht die
Idee dahinter. Ich war Anfang 20, es gab noch kein MeToo, es war schon noch ein bisschen andere Gesellschaft. Ich würde sagen, ich war schon sehr selbstbewusst, ich war schon immer stark im Auftreten, aber dann doch noch nicht so wie heute. Heute hätte ich gesagt, nee, also auf gar keinen Fall mache ich das.
Den Käseteller kann er sich selbst holen.
Im Endeffekt habe ich es dann halt gemacht. Es gibt sogar ein Foto, das kann man durch Googlen finden, wo der damalige Landwirtschaftsminister und ich mit diesem Käseteller sind. Und dann habe ich natürlich versucht, ihm einen passenden Wein zu dem Käse noch anzudrehen.
Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, das wäre wenigstens noch irgendwie dann in Bezug zu Wein.
Aber da hatte der überhaupt keine Lust drauf, ganz ehrlich. Und ich kam mir so fehl am Platz vor. Und jetzt kommt das noch Bessere, dass auf dieser Veranstaltung, ich war mit Krone, ich war passend zum Gebäude, also schick mit Rock und so weiter angezogen. Und da gab es leider dann auch Dinge, die wirklich nicht schön waren, weil ich gemerkt habe, so die finden mich gerade auch aus ganz anderen Gründen interessant. Das darf man einfach mal so sagen. Und da gab es ein paar, die mir so nah gekommen sind, dass ich mich auch ein bisschen wehren musste. Und am Ende habe ich mich, als diese Veranstaltung rum war, beim Servicepersonal im Backoffice in der Küche versteckt.
Oh Mann.
Weil ich Angst hatte, dass die mich sonst auf dem Hof abpassen und mich noch überreden wollen, irgendwo in eine Bar zu gehen.
Oh Gott.
Und niemand wollte wissen, welchen Wein du zu welchem Essen empfehlen
Nein,
kannst.
Das hat niemanden interessiert.
Ja.
Das ist jetzt natürlich ein absoluter Tiefpunkt gewesen. Also ihr merkt auch vielleicht so an der Art, wie ich gerade gucke und wie ich spreche, dass das, obwohl es 10 Jahre her ist, mich immer noch sehr mitnimmt, dieses Erlebnis. Könnte meinen Bruder fragen, den habe ich dann angerufen, damit ich mit irgendwem sprechen kann in der Situation, weil ich wirklich Angst hatte.
Absolut.
Und sowas kann halt vorkommen. Und ich glaube, wenn ich nicht so, ich finde schon, dass in dem Moment habe ich mich durch dieses Ornat objektifiziert gefühlt irgendwie.
Mhm.
Und ich glaube schon, dass wenn ich da eher als Botschafterin aufgetreten wäre, die, wo klar ist, die hat irgendwie einen fachlichen Wettbewerb bestanden und weniger TV-Show, mehr wirklich Fachwettbewerb, dass ich dann vielleicht mehr zum Thema Wein gefragt worden wäre.
Ich verstehe das total. Ich glaube, den Punkt Sexismus wegzulassen wäre auch einfach schwach. Und deswegen finde ich das mega super, dass du diese Geschichte erzählt hast.
Ja,
weil ich kenne das, ich glaube, jede Frau, die uns zuhört, kennt das, wie schwierig das ist, solche Sachen zu erzählen. Von daher vielen Dank.
Ja.
Und weil einem ja auch oft, zumindest war das früher auch oft so, dass einem nicht geglaubt wird und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Weinhoheiten auch so geht. Weil natürlich diese Seite mit älteren Männern, die dann so gucken oder sich vielleicht irgendwas überlegen oder eben, wie du schon gerade erzählt hast, so nahe kommen sogar, dass man sich wehren muss. Mhm. Darüber sollte man schon auch sprechen. Und
ich freue mich für alle, die so eine Erfahrung nicht gemacht haben. Für mich ist das jetzt auch nicht ultra schlimm. Aber genau, ich denke einfach, man darf das ruhig sagen und man darf halt die Frage stellen, ob nicht gerade diese Rolle, in die man ja geht, indem man sagt, ich bin jetzt Hoheit, ich habe eine Krone auf, auch dazu beiträgt.
Ja, ich denke, das ist einfach auch alles eine Frage von Aufklärungsarbeit und wie wir uns weiterentwickeln und alles, was dabei hilft, diesen Prozess zu beschleunigen oder zu sagen, das wird irgendwann hoffentlich nicht mehr so sein, ist ja eigentlich gut. Deswegen ist die große Frage, wie geht's jetzt auch weiter? Also glaubt ihr, die Pfalzwein macht nochmal einen Rückzug nach dem harschen Gegenwind, der jetzt so gekommen ist? Oder wird es so bleiben und wir gewöhnen uns einfach daran, dass Weinexpertinnen jetzt keine Krone mehr aufhaben?
Rebecca?
Schwer zu sagen. Also es gab echt viel Gegenwind und auch mit der Petition und so. Also ich frage mich schon, ich kann mir schon vorstellen, dass sie zumindest Teile zurücknehmen. Also du hattest ja am Anfang gesagt, Janina, dass du schon gehört hast, dass vielleicht die Krone auch mal für Termine in der Pfalz dann doch verwendet wird und dass da dann das Traditionelle noch mal ein bisschen mehr hervorgestellt wird. Vielleicht geht es ja noch mal in die Richtung. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie wieder so ganz zurückrudern, dass es wirklich wieder so ist wie vorher. Also das kann ich persönlich mir jetzt nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. Also von daher, was denkst du denn, Janina?
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Was ich mir so ein bisschen wünschen würde, wäre, dass es irgendwie eine Einigung gibt, wo ganz symbolisch sich alle mal die Hand geben und jeder dabei aber sein Gesicht wahren kann, weil die Lager sind ja jetzt schon auch sehr extrem geworden. Die Pfalzwein ist durch dieses schnelle Vorantreiben dieser Änderung auch vielleicht zu extrem gewesen. Ja, also die Kommunikation war da nicht ideal. In der Sache, habt ihr jetzt, glaube ich, rausgehört, unterstütze ich natürlich die Änderung. Die Art, wie es gemacht wurde, war nicht perfekt. Das darf man sich da noch einfach mal eingestehen. Und auf der anderen Seite gibt es eben das andere Lager, was jetzt ganz extrem in so eine Defensive reingegangen ist, wo ich auch sagen möchte, ich finde, dass der Diskurs zum Teil in eine Richtung vorangetrieben wurde, die ein bisschen vergisst, dass es ja aktuell auch drei pfälzische Weinhoheiten gibt und dass es drei Bewerber auf das Amt gibt und die ja da auch persönlich sich super angegriffen fühlen. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich mir da mehr Respekt in der Diskussion wünschen würde, ist halt jetzt diese eine Seite ja auch so sehr, hat so Schutzmauern hochgezogen und ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, dass durch gute Vermittlung beide aus ihren Gräben rauskommen, sich die Hand geben und sagen, okay, so machen wir es, dass beide die Argumente der anderen Seite hören. Am Ende, das ist jetzt dann wieder auch natürlich meine Meinung, darf man vielleicht in der ganzen Geschichte neben den ganzen Emotionen, die man hören sollte, die man berücksichtigen sollte, mit einbeziehen, dass das Ganze auch Geld kostet. Jetzt wissen wir nicht genau, wie viel, aber es kostet irgendwie Geld. Ne? Wer bezahlt das Geld? Das ist eben Pfalzwein. Pfalzwein wird von den Winzerinnen und Winzern finanziert, das ist klar. Allerdings haben sie eben auch so den Auftrag, ja, durch das Geld Pfälzer Wein nach außen zu vermarkten. Es gibt Experten für Marketing. Nicht jeder Winzer ist Experte für Marketing. Sorry, ist einfach so. Ne? Da gibt es schon Leute, die ja auch Pfalzwein beraten und so, die wissen, wie Marketing funktioniert. Und wenn da die einhellige Meinung ist, nee, das Amt kommt nicht mehr dem Vermarktungszweck nach, den wir zu erfüllen haben, dann stellt sich die Frage, warum ein Verein, der einen anderen Auftrag hat, dann emotionale Traditionen finanzieren sollte. Na, also das ist jetzt auch wieder sehr radikal, aber ich finde, diesen Aspekt darf man einfach mit einbeziehen, dass auch ein bisschen Traditionspflege und so sein darf, wenn das alles in einem gewissen Rahmen ist. Okay. Aber so, wenn das Amt wirklich komplett aus der Zeit fällt, was ja schon so ein bisschen an der Klippe stand, ne, und gar nicht mehr diesem Vermarktungszweck nachkommen kann, dann ist es halt schwierig, auch die Finanzierung zu rechtfertigen. Ne? Also trotzdem eine Einigung fände ich toll, dass alle aufeinander zugehen können. Das würde ich mir jetzt so wünschen für die nächste Woche, bitte.
Das verstehe ich komplett.
Ja, und ich würde auch sagen, mir wäre es auch wichtig, dass eben klar ist, dass das Amt ja dadurch nicht weg ist. Ja. Also wenn wir jetzt über Tradition sprechen und so, also das jetzt komplett aufzugeben, auch wenn die Pfalzwein oder der Auftrag quasi ist, den Pfälzerwein nach außen zu vertreten, ist ja die traditionelle Funktion schon auch ein Thema und das sollte, finde ich, auch nicht so gesehen werden, als dass es jetzt dann weg ist. Also das wäre ja im Bestfall so, dass eben die künftigen Pfalzweinbotschafterinnen und Botschafter weiterhin diese Tradition weiterleben, nur eben vielleicht ein bisschen anders.
Ja, da muss man jetzt einfach schauen, wie das gelingen kann und da offen aufeinander zugehen, weil momentan diese Mauern, die da hochgezogen wurden, die bringen ja irgendwie niemanden weiter, ne?
Ja. Vielleicht sollten alle zusammen sich mal an den Tisch setzen und ein Glas Wein trinken.
Ja, echt. Das ist, finde ich, auch was man in der ganzen Debatte jetzt mal wieder sagen darf. Über was reden wir hier eigentlich? Ja, wir sitzen in der Pfalz, uns geht's gut in unserer Region. Okay, die Weinbranche, jetzt mal nur das, da ist schon die Stimmung getrübt, weil einfach gerade eine Absatzkrise auf uns zurollt. Das ist so. Und mal abgesehen davon, dann, ob dann jetzt die Diskussion um das Amt nicht ein bisschen zu viel Raum nimmt, das darf man auch mal fragen. Aber jetzt mal abgesehen von allem, uns geht's doch gut. Ja, wir sind Pfälzer, wir setzen uns gern miteinander an den Tisch, wir trinken gern gemeinsam aus einem Schorleglas. Da werden wir uns wohl auch über die Weinkönigin jetzt einig werden können, oder? Bitte.
Ich finde, das ist ein hervorragender Wunsch und ein hervorragendes Schlusswort für diesen Podcast. Vielen Dank, Janina, dass du uns diesen Einblick gegeben hast und nochmal die ganzen Argumente ein bisschen ausführlicher gemacht hast.
Ja, gerne.
Und auch an Vanessa natürlich dafür, dass du die ganzen Kritiker so ein bisschen vertreten hast und dass du bald beim Wein-Podcast Staffel 2 dabei bist, die im Herbst rauskommt, um nochmal kurz Werbung in eigener Sache zu machen.